Wir sind mitten in unserer Predigtreihe, die Bergpredigt. Der Intro der Bergpredigt sind die Seligpreisungen. Und die haben wir jetzt schon fünf Teile, fünf Sonntage haben wir die Bergpredigt schon betrachtet. Heute ist der sechste Teil. Und ich nenne sie mal die unmögliche Seligpreisung. Sie ist für uns, für mich und für dich unmöglich. Und wir lesen sie aus Gottes Wort, aus Matthäus, Kapitel 5, Vers 8. Und Jesus spricht, glückselig, oder man kann auch übersetzen, glücklich, oder beneidenswert, ne? Oder gesegnet sind die reinen Herzens sind. Für unseren deutschen Verstand und für unser deutsches Herz. Ne? Unser deutsches Herz sagt, wenn ich glücklich werden will, oder zeig mir drei Schritte, wie ich glücklich werden kann. Zeig mir vier Schritte zum Erfolg, fünf Schritte zum Reichtum, 12 Schritte zur Heilung. Werde ich alles machen. Die Seligpreisungen sind sperrig, liebe Leute, das habt ihr schon gemerkt. Die Seligpreisungen sind kein Appell an unser Leistungschristentum, sondern sind sperrig, schwer zu verstehen, sogar manchmal anstößig. Jesus preist Menschen glückselig, beneidenswert, die nicht beneidenswert sind. Er preist die glückselig, beneidenswert, die Armen. Wer von uns will schon arm sein? Geht keine Hand nach oben, wusste ich. Wer will trauernd sein? Glückselig die Trauernden. Deutschland versucht, glückselig die Sanftmütigen. Glückselig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, weil es keine Gerechtigkeit gibt. Wow, die sollen glücklich sein. Und wir haben gesagt, die Seligpreisungen stellen eins in die Mitte. Nicht unsere Leistung, sondern Jesus Christus, denn Jesus ist unser Glück. Amen. Wir können glücklich sein, selbst in widrigen Umständen. Selbst wenn wir trauern, selbst wenn wir arm sind, selbst wenn wir keine Gerechtigkeit in dieser Welt, selbst bei uns selbst nicht entdecken. Ein bisschen geändert die Richtung. Da werden Charaktereigenschaften glückselig gepriesen. Glückselig die Barmherzigen. Und wir haben gesagt, ja, wir sind alle barmherzig, aber nur zu unseren Freunden, nicht wahr? Nur zu unseren Bodies, da sind wir barmherzig, aber zu unseren Feinden, ne, lass Feuer regnen, nicht wahr? Aber wir haben Gottes Barmherzigkeit kennengelernt und haben gesagt, das ist menschlich unmöglich. Und heute, diese Barmherzigkeit, die schlägt den Boden aus. Die, nicht du. Glückselig, beneidenswert, die reinen Herzens. Ne? Reinen Herzens. Sagen wir manchmal, ne, wenn wir einen Vertrag abschließen mit der Bank oder wir leihen uns was von unserem Freund, ich bin reinen Herzens, ne? Das können wir noch sagen. Aber hier geht es nicht um reines Herz gegenüber einem Geschäftspartner oder einer Bank. Schwieriger wird schon bei Ehe. Ne? Reinen Herzens verspreche ich dir, bis mein Lebensende werde ich dir treu sein. Wow, oh, das ist schon anspruchsvoller. Aber hier, ihr Lieben, geht es nicht um die Bank, hier geht es auch nicht um deine Frau, hier geht es um Gott. Rein vor Gott. Wer kann das von sich sagen? Niemand. Und das Zweite ist noch unmöglicher. Das eine war unmöglich, das andere ist unmöglich. Herr, die werden Gott schauen. Nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Wow, das ist genauso wie wenn du nach Tschernobyl gehst. Ne, ohne Schutzmaßnahmen und dort eine Woche Camping machst, ne, dann guten Appetit. Das überlebt keiner. Bei Gott brauchst du noch nicht mal eine Woche campen. Eine Sekunde, boom, bist du tot. Niemand kann Gott sehen. Und im Neuen Testament wird es nicht lustiger. Wir sagen ja mal, das Neue Testament, da ist ja Gott der liebe Gott, ne, der liebe Onkel, der mit dem Rollator im Himmel rumeiert. Nein, nein, 1. Timotheus 6, 16. Der allein, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, in einem unzugänglichen Licht wohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch nicht sehen kann. Gott ist nicht, es ist nicht möglich, Gott zu sehen. Nun ist das natürlich, du preist Menschen glückselig und gleichzeitig ist diese Aufgabe, diese Work Description unmöglich. Und das ist genau der Punkt. Das ist nämlich nicht eine Work Description. Das ist nicht eine Arbeitsbeschreibung. Das ist unerfüllbar. Das ist also die erste Frage. Wie kann das geschehen, was unmöglich ist? Und das zweite, die zweite Frage kommt gleich auf dem Fuße, folgt gleich auf sehen hätten. Interessant. Und die erste Stelle ist von einer Frau, die aktueller im Moment ist als je. Ich hatte letzte Woche Bibelstunde, ich hatte Hauskreis, gab nur ein Thema. Immer nur Gaza, Israel. Mario, ich verstehe nicht diesen Hass. Ich verstehe das nicht. Warum hassen diese beiden Nationen sich so stark? Und die Bibel ist aktueller als je. Wir sind hineingegangen und wir haben gesagt, aha, die Muslime haben Ismael als ihren Stammvater. Und die Juden haben Isaak. Der Familienstreit hatte, der weiß, wovon ich spreche. Aber dieser Familienstreit dauert jetzt schon 4000 Jahre. Ein Hass, der unendlich erscheint. Und hier ist die Mutter von dem Stammvater der Muslime. Sie heißt Hagar. Sie war die Sklavin von Sarah. Und sie sagt im 1. Mose 16, 13, das ist übrigens unsere Jahreslosung von diesem Jahr, 2023. Da sagte Hagar, und da nannte Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich gesehen hat. Wow. Hagar sagt, ich habe Gott gesehen. Aber warum konnte sie ihn sehen? Weil er sie gesehen hat. Psalm sagt, wir sehen, in deinem Licht können wir sehen. Nur durch das Licht Gottes können wir die Wahrheit sehen, können wir Gott sehen. Dann haben wir Manoach und seine Frau, die Eltern von Simson, Richter 13, 22. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Sie hatten Gott gesehen. Und im selben Kapitel, was wir eben gelesen haben, wo Gott sagt, man kann mich nicht sehen, steht doch tatsächlich in Vers 11, und der Herr redete zu Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Mann spricht mit seinem Freund, so sprach der Herr zu ihm. Wow, Gott, unser Freund, er will mit uns sprechen. Etwas aussprechen, was unmöglich ist, und dann noch dieser Widerspruch, tatsächlich haben doch Menschen im Alten Testament gesagt, ich habe Gott gesehen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch. So sind wir im westlichen Denken. Wir sind ja alle, ohne dass wir es wissen, von Aristoteles, von der griechischen Philosophie beeinflusst. Das nennt man Dialektik. Entweder ist das eine richtig oder das andere ist falsch. So denken wir. Griechische Philosophie, griechische Theorie. Aber das Alte Testament ist eben nicht entweder oder. Das Alte Testament ist hebräisches Denken. Es ist wie ein Mischpult, ne? Wie unsere Tontechniker. Da ist es sowohl. Der kommt mal nach vorne. Mit dem mache ich mal ein Experiment. Faisal ist bei uns im Lobpreisteam. Und ich habe mal eine Frage an euch. Wer behauptet oder wer glaubt, ich kann Faisal sehen? Da sind einige. Ne? Da gehen nicht alle Hände hoch, weil ihr wisst, ich will mit euch einen Test machen, nicht wahr? Genau, es ist wahr. Tatsächlich, ich kann ihn auch sehen. Ich sehe ihn, ja. Aber es ist nur halb richtig, denn Faisal besteht nicht nur hier aus diesem Körper, sondern er hat sogar eine Seele. Ne? Eine Seele ist sein Verstand. Ich verstehe immer, ich kann im Moment nicht sehen, was er gerade über mich denkt. Ne? Warum hat der Pastor mich jetzt hier nach vorne geholt? Nicht wahr? Ich kann nicht fühlen, kann ich sehen Nachmittag dein Ziel? Weiß ich nicht. Ne? Wahrscheinlich hast du ein Ziel für heute Nachmittag. Ne? Also Unternehmer haben immer ein Ziel. Nicht wahr? Das heißt, beides ist zur gleichen Zeit richtig. Ich kann Faisal sehen, und zwar nach seinem Körper, aber seine Seele ist für mich unsichtbar, ist für mich ein Rätsel. Es sei denn, ich verabrede mich mit ihm zum Kaffee, gleich nach dem Gottesdienst, das schön zum ICB, und ich interviewe ihn und ich lerne ihn kennen. Ja? Wir können Gott nicht mit diesen Augen sehen, weil er Geist ist, aber wir können Gott kennenlernen. Faisal, ganz herzlichen Dank. Gib dir nochmal einen Applaus. Amen. Gut. Das heißt also, manchmal ist die Bibel sowohl als auch. Wir können Gott nicht sehen mit diesen Augen, aber wir können Gott kennenlernen. Genauso wie ich Weiße sehen kann und ich kann ihn doch nicht sehen, aber trotzdem kann ich seine unsichtbare Dimension, seine Seele, kann ich kennenlernen. Meine Seele, mein erstgeborener Sohn. Übrigens auch wir als Kinder Gottes, als Christen werden wir genannt Kinder Gottes. Was hat das? Hat das damit zu tun, dass Gott geheiratet hätte? Auf keinen Fall. Kinder Gottes im Jüdischen heißt, wenn Menschen in diese Gemeinde kommen und sehen, hier sind Iraner, hier sind Araber, hier sind sogar Israelis in unserer Gemeinde, was mich besonders stolz macht. Wir sind total verschiedener Meinung, lieben uns trotzdem. Daran wird die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. Wow. Gott macht sich sichtbar. Er sagt sogar in Römer 1, Vers 20, dass sein unsichtbares Wesen durch den Verstand wahrgenommen werden und geschaut, gesehen, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, Gott versucht auf den verschiedensten Kanälen, sich sichtbar zu machen. Dass unser Verstand, unsere Seele ihn erkennt. Ja? Aber es ist immer so, wie wenn du, ich weiß nicht, ob du mal Auto gefahren bist und deine Scheibenwischer sind ausgefallen. Ja, hat total geregnet und dann bist du ohne Scheibenwischer. Hat man gemacht? Nee, macht man nur im Nahen Osten, nicht wahr? Dann das ist gefährlich, weil du kannst nur schemenhaft sehen. Schemenhaft. Und genauso ist es, wenn unsere Seele versucht, Gott zu erkennen. Der berühmte Atomwissenschaftler Werner Heisenberg hat mal gesagt, Wissenschaft ist wie ein Becher Wein. Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht dich zum Atheisten. Aber am Grund des Kelches, da wartet Gott, nicht wahr? Albert Einstein, Kopernikus, sie haben gesagt, man kann nicht Wissenschaftler sein, ohne irgendwann Gott zu treffen. Aber es ist schemenhaft. Es ist verschwommen. Und deswegen sagt Gott, ich habe mich sichtbar gemacht in Jesus Christus. Jesus ist dein Scheibenwischer. Amen. Dass Aussage habt ihr auch noch nicht gehört. Jesus, ich war in der Kirche, da haben sie gesagt, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir können Gott wiedererkennen in Jesus. Nun kommen wir zurück zu der Seligpreisung. Selig sind die reinen Herzens sind. Nun, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen einsteigen in ein bisschen die Worte, wie Juden eigentlich Worte benutzen, verstehen. Was meint die Bibel eigentlich mit Herzen? Das ist nicht der Muskel, der jede Sekunde Blut durch deine Adern pumpt. Selig sind die nicht. Das ist nicht die Botschaft dieses Verses. Sondern was ist eigentlich dein Herz? Die Bibel hat interessante Bilder. Sie sagt im 1. Korinther 6, Vers 19, dass dein Körper, dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Nun, wer bei unserer Gebets- und Fastenwoche dabei war, der hat sich vielleicht noch erinnert an unser Stiftshüttengebet. Dann war das so eine Konstruktion der Stiftshütte. Und so ist übrigens auch der Tempel. Der ist genauso konstruiert. Der Tempel ist konstruiert durch drei. Von vorne nach beobachtet, dass eine Synagoge zwar kein Allerheiligstes mehr hat und keinen Altar mehr hat, aber da ist der Schrein, wo die Tora ist, das Wort Gottes. Die 10 Gebote, die waren hinter dem Vorhang. Das heißt, eine Synagoge ist so ähnlich konstruiert wie ein Tempel. Und die Bibel sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber dein Herz ist das Zentrum dieses Tempels und das ist normalerweise der Altar oder die Bundeslade. Interessanterweise, wir sind ja hier in einer katholischen Kirche, falls dir das schon mal aufgefallen ist, ist eine katholische Kirche so ähnlich konstruiert. Der Altar ist übrigens hinter mir. Das ist das Heiligste einer Kirchenkonstruktion. Wer nach dem Gottesdienst, bevor zum Kaffee geht, nochmal runtergeht, eine Etage tiefer, der darf gerne mal in die Krippe aufbewahrt. Und das ist das Zentrum. Das heißt, die Bibel sagt, dein Körper ist so ähnlich konstruiert wie ein jüdischer Tempel, wobei dein Herz ist das Zentrum, ist der Ort, wo Anbetung geschieht. Was ist eigentlich Anbetung? Es ist der Ort, wo dein Geist wohnt. Jetzt müssen wir ein bisschen erklären. Gott ist Geist, aber wusstest du, dass du auch einen Geist hast? Johannes 4, Vers 24 sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Das heißt, dein Herz ist der heiligste Platz deines Körpers. Dort ist der Platz, wo Gott schenken wir unser Vertrauen. Dort ist der Platz, wo meine Sicherheit herkommt. Dort ist der Platz, wo meine Werte herkommen. Dort ist der Platz, wo meine Ziele sich ableiten. Dort wird entschieden, was ich heute und morgen tun werde. Das Herz ist das Schaltzentrum deines Wesens. Zum Beispiel, wenn man in eine Firma kommt, dann gibt es auch, das ist das Herz unserer Firma. Dort leitet sich alles ab. Unsere Vision, unsere Strategie, unsere Ziele, unsere Tätigkeiten. Das heißt, wenn wir das Alte Testament studieren, dann geht es, das ganze Alte Testament ist ein Krieg, um wer bekommt die Anbetung deines Herzens. Und Gott sagt das immer wieder, in Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, nicht 50%, nicht 20%, mit deinem 100%, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft anbeten. Wow. Übrigens, Atheisten beten auch. Das wusstest du noch nicht wahr? Gott, oder das, was wen du als Gott gewählt hast, die verehren anderes. Ne? Wer war schon mal auf dem AC/DC-Konzert? Ne? Highway to Hell. Und da wird die Hölle verehrt. Da werden Musiker verehrt wie Götter. Atheisten tun das vielleicht nicht. Die verehren dann bestimmte Ideologien, bestimmte Parteien, Politik, politische Führer. Jeder Mensch betet an. Jeder Mensch verehrt etwas. Hat jemand etwas gewählt als Quelle seiner Sicherheit, als Quelle seiner Werte? Ist es möglich, ein religiöser Mensch zu sein und Gott nicht anzubeten? Ja, ja. In Jesaja 29 ist fern von mir. Wie kann es sein, dass Mitglieder einer Religion Mitglieder anderer Religion umbringen, foltern, hassen? Wenn Gott nicht angebetet wird, sondern andere Dinge. Das kann sein. Das Herz ist die Wohnung deines Geistes, wo sich entscheidet, was wirst du anbeten in deinem Leben. Es ist auch der Platz der Seele. Haben wir gerade mit Faisal durchexperimentiert. Dort werden Entscheidungen getroffen. Welche Entscheidung wirst du treffen heute in deinem Leben? Deine Entscheidung, ein Götze. Das Herz sollte allein für den herrlichen Gott reserviert sein. Was ist ein Götze? Ein Götze ist eine menschliche Konstruktion. Weil wenn Gott dein Herr ist, das ist unangenehm. Wer hat sich letztens beim Bibellesen über die Bibel geärgert? Du brauchst dich nicht melden. Wer hat sich letztens beim Gebet geärgert? Ärgerst du dich manchmal noch über Gott? Dass Gott so ganz anderer Meinung ist als du? Dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Dann hast du wahrscheinlich den lebendigen Gott in deinem Herzen. Denn wer nicht das erlebt, dass du dich ärgerst an Gott, sondern wenn du sagst, ach, ist alles so schön, ich habe keine Anfechtung mehr, dann kann es sein, dass du Gott, den lebendigen Gott, der andere Meinung ist als du, durch einen Konstruktion deiner diesen Götzen kontrollieren. Aber die Wahrheit ist, wen dein Herz anbetet, dem wirst du dienen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Römer 1 zeichnet uns das unglaublich plastisch. Dort heißt es in Vers 21, sie haben Gott erkannt, ihm aber nicht als Gott verehrt. Das Ergebnis ist, dass sie ein unverständiges Herz bekamen. Vielleicht habt ihr auch diese Krimi, ich gucke manchmal gern Krimis. Da sind da irgendwelche Gangster, die so die beste geschützte Bank überfallen wollen. Dann schalten sie die Kameras ab und legen dann eine Software, so dass der Mann, der Wachmann, der alle Kameras überwacht, der sieht dann nicht das, was die Kameras wirklich sehen, sondern so ein Fake-Bild. Kennt ihr auch so einen Film? Ich liebe solche Filme. Großartig. Ne? Und so kann man dann Leute austricksen. Und die Bibel sagt, ein Götze ist, wenn du deinen Zentralcomputer von deinem Überwachungssystem, du hast nämlich ein Überwachung, du hast ein Schutzsystem für dich, dass du eben nicht überrannt wirst von irgendwelchen feindlichen Mächten. Wenn du das austauschst durch dein eigenes, durch deine eigene Kreation, durch deinen Götzen, dann verschlechtert sich unser Verstand. Schlechte Botschaft heute Morgen. Dann werden wir von Weisen zu Narren. Jeder weiß, dass der schon mal verheiratet war mit einem Alkoholabhängigen oder einem Drogenabhängigen. Jeder weiß das. Dass du das manchmal nicht erklären kannst, das ist irrational. Warum zerstört sich mein geliebter Freund, mein geliebter Mann mit Drogen, mit Alkohol? Das kann man rational nicht mehr verstehen. Das ist, wenn unsere Gefühle sich zersetzen. Römer 1, 25, wenn du die Wahrheit gegen Lüge vertauschst, Gott allein mich glücklich macht. Mein Gott allein? Ein bisschen wenig. Ich brauche Gott plus. Wenn ich zu Gott noch Reichtum hinzufüge, dann bin ich glücklich, wenn ich Reichtum habe. Wenn ich sexuelle Lust noch hinzufüge, dann bin ich glücklich. Wenn ich Ehre von Menschen dazufüge, dann bin ich glücklich, wenn ich Macht und Anerkennung habe. Und weißt du, Götzen, denen du dienst, haben einen hohen Preis. Weil wenn du sagst, Gott allein reicht nicht aus, um glückselig zu werden, ich brauche Reichtum, dann wirst du einen hohen Preis zahlen. Dann, wenn du dann nicht reich bist, wenn dann Zeiten kommen, wo du nicht erfolgreich bist, dann wirst du dein Schicksal, dein Glück abhängig machen. Vertrauen ist ja auch Anbetung. Der wird sein wie ein Baum gepflanzt an den lebendigen Wassern. Amen. Und er wird sich nicht fürchten, wenn das Jahr der Dürre kommt, denn er wird immer grün sein und seine Frucht wird bleiben. Amen. Halleluja. Und so möchte ich gerade jetzt, ich glaube, das ist ein prophetisches Wort für jemanden, der gerade durch eine Wüstenzeit geht. Wenn du Gott vertraust in deiner Wüste, du wirst immer grün sein. Amen. Du wirst immer Frucht bringen, du wirst immer Erfolg haben, weil dein Glück ist nicht abhängig von deinen Finanzen, von deinem Erfolg. Dein Glück ist abhängig von Jesus. Amen. Wenn du Menschen missbrauchst, bist und viele Beziehungen werden so zerstört. Nein, nicht Ehe macht uns glücklich, Jesus macht uns glücklich. Amen. So, mein letzter Punkt, Herzensentscheidung. Ich möchte dich heute ein bisschen triggern, du spürst schon, ich bin ein bisschen geladen heute, nicht wahr? Ich möchte dich heute möchte ich dir diese Entscheidung vorlegen. Du hast heute die Wahl. Wen? Wirst du Gott wählen oder wirst du einen Götzen wählen? Und ich mache mal eine Bilanz. Mein Beispiel ist Saul. Saul wählte neben dem lebendigen Gott einen Götzen. Und das war Anerkennung von Menschen. Anerkennung von Menschen ist etwas Tolles. Wenn Menschen dir auf die Schulter klopfen, wenn Gott Menschen zu dir sagen, du bist der Allerbeste, du bist der Allerbeste. Wenn Menschen dich verehren, bewundern, das ist toll. Das geht runter wie Honig. Und das war der Götze von Saul. Aber der Preis, den er bezahlte, war Herz war voller Wut. Sein Herz war voller Angst, voller Hass, voller Mordgeist, Zauberei und zum Schluss Selbstmord. Götzen haben ein großes Preisschild. Es kostet dich alles. Und alles, weißt du, wie das gekommen ist, warum er diesen Götzen Anerkennung gewählt hat? Weil er verletzt war. Er war verletzt in seinem Herzen. Am Tag, Gott hatte ihn erwählt, der Prophet hat ihn gesalbt mit Öl, hat ihn sogar geküsst. Ich habe es heute Morgen nochmal gelesen. Wow, möchtest du auch gern von einem Propheten geküsst werden? Der hatte alles von Gott, aber da waren einige, die waren bösen Herzens und sie sagten, wie wird der uns retten? Ablehnung kann so schmerzhaft sein. Wir alle haben das erlebt, dass Menschen uns abgelehnt haben. Menschen haben im Stich gelassen. Wirklich, dass wir nicht durch Ärgernisse gehen. Und weißt du, die Frage ist, wie wirst du heute mit den Verletzungen deiner Vergangenheit umgehen? Wirst du heute sagen, Gott, du bist genug, um mein Herz zu heilen? Oder wirst du sagen, Gott, warum hast du es zugelassen? Ich glaube, das ist eine der größten Fragen, die uns manchmal kaputt machen. Wo war Gott in meinem Schmerz? Gott, wo bist du? Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Gott sich nicht kümmert, dann will ich mir einen Götzen. Und der Götze von Saul, gesehen, wie sein Leben bergab ging, als er diesem Götzen gedient hat. Wenn du sagst, ich bin wertvoll, ich habe Sicherheit, wenn Menschen mich anerkennen, dann wirst du zum Sklaven. Sein Herz war voller Sorge. Gott weiß, was unsere Götzen sind. Gott wusste, was der Götze von Saul war, deswegen hat er ihn getestet. Jakobus sagt sogar, seid voller Freude, wenn ihr geprüft werdet. Ich mache auch keinen Aufruf, nicht wahr? Wer freut sich, weil er gerade durch Versuchungen geht? Manchmal ist Gottes Wort sperrig, oder? Aber Gott prüft uns, damit wir unsere Götzen loswerden. Und so sagte Gott zu ihm, warte auf den Propheten. Also wurde er dem Befehl ungehorsam. Er opferte seine Zukunft. Er opferte sein Königreich. Warum? Weil er diente der Anerkennung von Menschen. So ganz anders Jonathan, sein Sohn. Mit zwei Leuten überwältigte er den Grenzposten der Philister. Weißt du, was Jonathan sagt in Samuel 14, Vers 6? Denn es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder durch wenig zu retten. Amen. Wir sind nicht abhängig von der Unterstützung oder von der Bestätigung oder von dem Lob anderer Menschen, um nicht zu helfen. Das nächste, was wir sehen in Sauls Leben, genauso wie Römer 1 beschreibt, wenn du einem Götzen dienst, dann hat das Auswirkungen auf deinen Verstand. Kam Dummheit, Unüberlegtheit. 1. Samuel 14, 24. Saul war auf der Siegerseite. Er war auf der Überholspur. Die Philister waren schon auf der Flucht. Aber da kam so ein kleiner Rückschlag. Hast du auch manchmal kleine Rückschläge in deinem Leben? Und weißt du, was Saul gemacht hat? Er hat seine ganzen Mitarbeiter verflucht. Er hat gesagt, wir werden nicht essen bis zu diesem Abend, bis ich diese Schlacht gewonnen habe. Weißt du, das ist der größte Fehler, wenn wir Menschen manipulieren, indem wir sie einschüchtern, erpressen. Wenn du nicht das machst, was ich mache, dann werde ich dich verlassen und all diese verfluchen. Unüberlegtheit. Goliath, gemessen an seiner Körpergröße, und der war nicht klein, der war 3 Meter. Ne? Ja, 3 Meter, wow. Und was für Muckis, der war jeden Tag bei McFit, nicht wahr? Der hatte unglaubliche Muskeln. Alle waren beeindruckt. Furcht ist übrigens auch Anbetung, falls du das nicht wusstest. David hatte keine Furcht. Weißt du, wie David Goliath beurteilt hat, nicht anhand seiner Körpergröße, sondern anhand seiner Beschnittenheit. Interessant, nicht wahr? Der Mann ist nicht beschnitten, also hat er schon verloren bei Gott. Ne? Wow, was für ein Denken. Ne? Spirituelle Beurteilung. Der Mann hat sowieso verloren, er hat keine Zukunft, weil er ist Gott ungehorsam. Wow, sein Herz war erfüllt. Und weißt du, was Anbetung macht mit deinem Leben? Du wirst klüger. Das ist interessant.
Wusstest du, dass Anbetung deinen IQ steigert? Mache ich jetzt auch so, bevor ich in meinen Betrieb gehe, in meine Betriebsstätte, am Steuer, zuerst Gebet, nicht lang, nicht mal eine Minute, kurz gebetet. Und mein ganzer Dienst hat sich total verändert. Anbetung steigert den IQ. David, der wollte mit Goliath kämpfen. Saul sagt ihm, du kannst das nicht. Du kannst nicht diesen Feind besiegen, es sei denn, du trägst meine Rüstung. War ihm viel zu groß. Sagte David, no thanks, brauche ich nicht. Ich habe nämlich meine eigenen spirituellen Erlebnisse gemacht mit Gott. Ich habe den Gott kennengelernt, der mich von den Klauen des Bärens, von den Klauen des Löwens gerettet hat. Und außerdem habe ich eine super Idee gehabt. Ich habe nämlich die Schleuder erkundet, nicht wahr? Wow. Ja, so der Vorgänger der Drohne, nicht wahr? So. Und Götzen erzeugen Wut und Hass. Saul hasste David bis auf die Knochen. Er war wütend. Warum war er wütend? Weil Saul irrte sich. Gott hatte David gesegnet mit Erfolg. Und die Leute sangen, Saul hat 1000 geschlagen. Das war natürlich nicht schlecht, oder? Er hätte sich darüber freuen können. Wenn ich 1000 Feinde schlage, dann nicht. David hat 10.000 geschlagen. Statt sich zu freuen über die 1000, ist er total zickig, dass seine Bedienstete David mehr Erfolg zutrauen als ihm. Er wurde neidisch. Vergleichst du dich manchmal mit anderen? Denkst du manchmal, wenn ich auch so Hass, Wut, das Probleme, die wir, mit denen wir jetzt innerlich zu kämpfen haben? Wir sind ja jetzt in der Kirche, da sagt keiner was. Das ist der Preis für Götzendienst. David so ganz anders. David rennt um sein Leben, weil Saul ihn umbringen will. Und er hat die einmalige Chance, Saul umzubringen. Aber er ist erfüllt mit Respekt, Furcht des Herrn. Er sagt, ich kann mir nicht selber helfen. Mein Feind, den brauche ich nicht zu besiegen, den wird Gott besiegen. Und er hatte die Kraft zu vergeben. Hast du Menschen in deinem Leben, denen du nicht vergeben kannst? Was wie David vergeben hat? Der größte Weg zur Heilung. Warum? Weil in deinem Herzen nur Gott Platz hat. Lass uns unsere Augen schließen. Vielleicht fragst du dich, Herr, ich sehne mich nach einem reinen Herzen. Es ist menschlich unmöglich, das habe ich heute verstanden. Aber was mir unmöglich ist, ist möglich für dich. Wie bekomme ich ein reines Herz? Der Heilige Geist ist hier, ist der Spezialist im reinen Herzen. Johannes 16, Vers 8, er überführt uns von Schuld, der Mensch bist. Er sagt, mach das sanft, wie ein guter Vater. Er sagte, hier, guck mal, das möchte ich noch bei dir verändern. Gib es mir heute, gib es mir heute. Vielleicht hat heute Gott seinen Scheinwerfer auf einen deiner Götzen geleuchtet. Vielleicht sagst du, ja, ich sehe mich in Saul so stark wieder. Ich habe auch so zu kämpfen mit solchen unüberlegten Entscheidungen. Ich ärgere mich über Entscheidungen, die ich zu schnell getroffen habe. Ich merke einfach, ich brauche diese Weisheit. Vielleicht ist dir heute aufgegangen, wow, Saul, das bin ich. Ich bin auch so zerfressen von Neid. Ich vergleiche mich dauernd mit anderen. Bin so zerfressen von Wut. Ich bin manchmal so wütend auf andere Menschen, auf mich selbst. Der Heilige Geist ist hier. Er zeigt dir nicht, was du für ein schlechter Mensch bist. Er sagt, gib mir das. Gib mir deinen Götzen. Heute kannst du deine Götzen bei Gott abgeben. Deine Sehnsucht, geliebt zu werden von anderen Menschen. Deine Sehnsucht nach sexueller Lust. Deine Sehnsucht nach Macht, über andere Menschen. Gib es heute ab. Wie kann ich ein reines Herz bekommen? Der Heilige Geist, er führt uns zu Jesus. Jesus hat geblutet, damit wir ein reines Herz bekommen. Vielleicht möchtest du heute sagen, ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte das Zentrum meines Wesens, ich möchte, dass nur noch Jesus dort wohnt. Weil Jesus bleibt bei mir. Erfolg bleibt nicht bei mir. Freunde, und vielleicht bist du heute hier und sagst, Heiliger Geist, ich möchte mich öffnen. Ich möchte ein reines Herz und ich möchte Gott schauen. Ich habe eine Sehnsucht nach Gott. 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht.